请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Changning Postel Heutz. Folgendes haben wir Mittwoch, den 3. April 2024 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, dann folgt Leben in Taiwan mit mir und der deutschen Schauspielerin Ulrike Arnold. Heute folgt der zweite Teil des Interviews mit Frau Arnold, die momentan in Taiwan ist, weil sie an einer einzigartigen Inszenierung mitwirkt, bei der sie zusammen mit einem Peking-Oper-Darsteller, einem Puppenspieler und einer Marionette auf der Bühne steht. Ulrike Arnold lässt sie heute unter anderem an ihren Erfahrungen von taiwanischen Theaterproben teilhaben und schildert ihre ersten Eindrücke von Taiwan. Danach folgt das Wirtschaftsmagazin mit Ilon Huang, heute im Interview mit Uwe Weißflog, ein alter Hase in der Fahrradindustrie. Mit seiner Marketing- und Kommunikationsagentur ist er seit vielen Jahren ein enger Partner des Fahrradherstellers Turn Bicycles aus Taipei. Ilon Huang traf sich während der Taipei Cycle mit ihm, um über die Entwicklung von Turn Bicycles und dessen Produkte seit der Gründung vor 12 Jahren zu sprechen. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwan von Erdbeben der Stärke 7,2 erschüttert. Weltweite Anteilnahme an schwerem Beben in Taiwan. Eisenbahnen und Autobahnen durch Erdbeben in Hualien beeinträchtigt. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Heute Morgen um 7.58 Uhr hat sich in Taiwan ein starkes Erdbeben ereignet. Im Kreis Hualien an der Ostküste erreichte das Erdbeben eine Stärke von 7,2 auf der Richterskala. Die maximale Intensität des Erdbebens war in Hualien mit der Stärke 6 zu spüren. In anderen Gebieten Taiwans erreichte das Erdbeben eine Intensität von 4 und 5, so auch in der Hauptstadt Taipei. Das Epizentrum lag 25 Kilometer draußen im Meer, östlich von Taiwan in einer Tiefe von 15,2 Kilometern. Bis heute um 18 Uhr sind 9 Menschen ums Leben gekommen, 934 wurden verletzt und 56 Menschen sind noch eingeschlossen. 77 Personen, die ursprünglich in den Tunneln Daqingshui und Jingwen auf der Suao-Autobahn eingeschlossen waren, wurden gegen 18 Uhr befreit. Und auch die beiden in Chongde-Tunnel eingeschlossenen deutschen Touristen wurden evakuiert. Noch sind 6 Menschen in der Zhonghe-Mine im Bergbaugebiet Renghe gefangen. 50 Mitarbeiter des Taroko Jingying Hotels verloren während der Fahrt in 4 Kleinbussen den Kontakt zur Außenwelt. Es ist bekannt, dass sie in der Nähe der Jiuquan-Höhle am Provincial Highway 8 gefangen sind. Spezialisiertes Suchpersonal ist bereits im Einsatz. In Taipei sowie in Kaohsiung und Taichung sind alle U-Bahn-Linien für eine geplante Dauer von 40 bis 60 Minuten eingestellt worden, damit Sicherheitsinspektionen durchgeführt werden konnten. Auch Zug- und Hochgeschwindigkeitszuglinien sind gestoppt worden, um Schadens- und Risikobewertungen durchführen zu können. Eine Tsunami-Warnung wurde für das gesamte Land herausgegeben und die Öffentlichkeit wurde gebeten, sich vom Meer fernzuhalten. Die japanische Wetteragentur hat ebenfalls eine Tsunami-Warnung für den südlichen Teil von Okinawa am heutigen Morgen herausgegeben, wo Wellen mit einer Höhe von bis zu 3 Metern erwartet werden. Laut Statistiken des Earthquake Forecasting Zentrums gab es bereits 167 Nachbeben, Stand 18 Uhr taiwanische Zeit. Wu Jianfu, Direktor des Zentrums, wies darauf hin, dass das Epizentrum dieses starken Erdbebens in dem erdbebengefährdeten Gebiet liegt, wo die philippinische Meeresplatte an die eurasische Kontinentalplatte stößt. Allein 5 Erdbeben der Stärke 6 und mehr gab es im Jahr 2022. Er wies ebenfalls darauf hin, dass der unmittelbare Bericht über die Stärke des Erdbebens 7,2 auf der Richterskala betrug, diese jedoch nach weiterer Prüfung möglicherweise nach oben korrigiert werden muss. In den nächsten 3 bis 4 Tagen kann es noch zu Nachbeben der Stärke 6,5 bis 7 kommen. Er bittet die Öffentlichkeit, achtsam zu sein. Das Erdbeben der Stärke 7,2, das Taiwan heute um 7.58 Uhr erschütterte, war das stärkste, das die Insel seit dem tragischen Jiji-Erdbeben der Stärke 7,3 im Jahr 1999 erschütterte, bei dem mehr als 2000 Menschen ums Leben kamen. Nach dem starken Erdbeben vor der Ostküste bei Hualien äußerten sowohl der japanische Premierminister Fumio Kishida als auch die chinesische Regierung ihr Beileid und boten Unterstützung an. Kishida betonte in einem zweisprachigen Post auf X die langjährige Freundschaft zwischen Japan und Taiwan und versprach schnelle Hilfe, sollte Bedarf sein. Präsidentin Tsai Ing-wen bedankte sich für die weltweiten Beileidsbekundungen und Unterstützungszusagen. Auch das taiwanische Außenministerium bedankte sich für die Solidarität und die Angebote zur Unterstützung, betonte jedoch, dass derzeit keine spezifische Hilfe benötigt werde. Präsidentin Tsai Ing-wen erklärte, dass die Regierung alle erforderlichen Maßnahmen zur Bewältigung der Katastrophe eingeleitet habe und dankte für die weltweite Unterstützung, die Taiwan in dieser schwierigen Zeit erfahre. Über die Plattform X gibt es bereits Resonanz aus der ganzen Welt. Das Erdbeben der Stärke 7,2, das Taiwan heute Morgen erschütterte, hat den Transport in Ost-Taiwan lahmgelegt. Und es wird lange dauern, das System wiederherzustellen, sagte Verkehrsminister Wang Guozai heute. Der größte Teil des Schienen- und Straßenverkehrs in der Region sei zum Erliegen gekommen und die Behebung der Schäden könne aufgrund der anhaltenden Nachbeben schwierig werden. Das Ministerium für Verkehr und Kommunikation hat Shuttle-Dienste für den Seetransport zwischen dem Hafen Suao im Kreis Ilan und dem Hafen Hualien im Kreis Hualien eingeführt, die am Donnerstag beginnen werden, und Fluggesellschaften bieten zusätzliche Flüge in die Region an, sagte Wang. Nach Angaben des Ministeriums bleibt der reguläre Eisenbahnbetrieb zwischen den Kreisen Ilan und Taidong bis mindestens spät in die Nacht zum Mittwoch ausgesetzt. Und die Straßen zwischen Suao und Zhongde, die den größten Teil der Suao-Autobahn ausmachen, wurden gesperrt. Unterdessen hat Taiwans Hochgeschwindigkeitszug, bei dem 44 Züge gestrichen wurden und zwischen 8 und 13 Uhr mit reduzierter Geschwindigkeit verkehrten, den normalen Betrieb wieder aufgenommen, bietet jedoch keine Verbindung zur Ostküste Taiwans an. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 128,97 Punkte gefallen, das sind 0,63%. Damit lag der Abschlusskurs bei 20.337,60. Das Handelsvolumen an diesem Mittwoch betrug 377,19 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 10,93 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Mittwoch, den 3. April 2024. Heute scheint in ganz Taiwan die Sonne und die Temperaturen reichen von 29 bis 34 Grad. Nachts könnte es auf den vorgelagerten Inseln der Westküste regnen. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 4. April. Morgen kühlt das Wetter etwas ab und Regen zieht über den Norden und die Ostküste. Die Temperaturen sinken auf 22 bis 30 Grad im Norden. Im restlichen Teil des Landes bleibt die Sonne erhalten. Die Temperaturen sinken auch hier um wenige Grad auf 22 bis 32 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten am Mittwoch, den 3. April 2024 von Radio Taiwan International. Weiter geht es im Programm mit Leben in Taiwan. Leben in Taiwan. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum zweiten Teil des Interviews mit der deutschen Schauspielerin Ulrike Arnold. Frau Arnold ist momentan in Taiwan, weil sie an einer einzigartigen Inszenierung mitwirkt, bei der sie zusammen mit einem Peking-Oper-Darsteller, einem Puppenspieler und einer Marionette auf der Bühne steht. Das Stück handelt von dem Dämonenbändiger Zhong Kui, dessen Bildnis an Bertolt Brechts Sterbebett hing. Bertolt Brecht hat ein Faible für die chinesische Peking-Oper, die wiederum seine Theorie vom Theater beeinflusst hat. Kann man eine Verbindung ziehen zwischen Brechts Theatertheorie oder Dramaturgie und der Peking-Oper?
Ja, ja.
Welche sind das?
Er bezieht sich sehr, sehr stark auf die Peking-Oper. Es gibt in unserem Stück momentan, weiß nicht, vielleicht fliegt auch mal noch mal was raus, aber vielleicht sind wir zu lang. Aber es gibt momentan wirklich drei Beispiele, wo er beschreibt, was ein Schauspieler oder eine Schauspielerin auf der Bühne gerade tut während der Peking-Opera und was er daraus entwickeln möchte an, der Schauspieler soll formal bleiben, der Schauspieler soll sich distanzieren. Jetzt sind wir dann schon beim Verfremdungseffekt. Er soll dieser Rolle, die er spielt, fremd gegenüber sein und bleiben. Er soll nicht emergen, er soll nicht hineintauchen für 100%. Das ist schon sehr von der Peking-Opera inspiriert. Ich bin jetzt kein so ein Peking-Opera-Experte tatsächlich. Ich bin auch kein Opernexperte im Deutschen. Deswegen muss ich da mir noch so ein Bild draus machen. Also ich bin da auch wirklich am Staunen gerade, wenn mein Partner spielt. Das ist ganz schön. Also wenn er zum Beispiel ein Ruderboot fährt auf der Bühne ohne Ruder und ohne Boot. Das ist wunderschön und eine große Kunst. Auch übrigens das Singen finde ich ganz, ganz toll. Das singt wahnsinnig toll. Und ich muss aber noch mal gucken, was Brecht damit genau meinte. Manchmal ist mir das noch nicht jetzt so... erschließt sich einem noch nicht sofort. Ich weiß auch nicht, wie viel er gesehen hat, Brecht.
Was ich über die Peking-Oper weiß, dass das wirklich ein festes, also die traditionelle Oper ist, es ein ganz festes Repertoire an Motiven, an Gesten, an Figuren und diese werden immer wiederholt und wirklich, also genau diese Gestik des Ruderns, die ist so, wie soll man sagen, weiter tradiert, dass sie jeder erkennt.
Genau.
Von klein bis groß.
Genau.
So.
Das könnte jetzt zum Beispiel tatsächlich ein Brecht-Satz sein.
Ah, ja.
Sowas kommt vor. Diese Bewegung erkennt jeder. Jeder weiß, worum es geht, weil der Schauspieler diese Bewegung tut. Dieses Formale, das gefällt ihm. Da kommt er aus diesem Gefühlshaften raus. Er möchte ja nicht, dass der Zuschauer und der Schauspieler sich in einem Gefühl verliert. Er möchte ja, dass man einen Schritt zurücktritt und sagt, was ist das für ein Zustand, den wir hier beschreiben. Natürlich kommt er von der Politik. Dieser Mann ist arm. Warum ist er arm? Ich möchte einen Schritt zurücktreten und möchte fragen, ist das okay? Das ist sein Anliegen, immer wieder. Dadurch wird er natürlich auch manchmal etwas lehrhaft, ne? Es ist dann nicht besonders saftig manchmal, sondern schon auch ein bisschen spröde und ja, lehrstückhaft halt. Die Lehrstücke von ihm.
Genau, die traditionelle Theatertheorie kommt ja eher von Aristoteles, der sagt, das muss nützen und es muss Freude machen. Und wie erreichen wir das?
Und die Katharsis.
Und die Katharsis, genau. Und dadurch, dass wir uns mit dem Stück, mit den Figuren identifizieren und dieses Drama durchmachen, das erleben wir als Zuschauer mit und dadurch reinigen wir uns, dass wir uns damit identifizieren und diese Gefühle durchmachen, uns von unserem Leben eigentlich entfernen. Und das will Brecht eben nicht.
Nein, das will er gar nicht.
Er will, dass wir bei uns bleiben.
Er will, dass wir mit einem kühlen Kopf aus dem Theater gehen und sagen, okay, ich muss jetzt hier tätig werden. Ich muss jetzt ins Handeln kommen. Und er möchte, dass die Schauspielerin, und das kommt auch vor in diesem Stück. Bevor sie die Texte lernt, soll sie memorieren, wobei sie gestaunt und wobei sie widersprochen hat, um die eigene Urteilskraft sozusagen lebendig zu halten.
Unglaublich. Und wie bringst du das denn dann in dem Moment des Schauspiels ja zur Schau?
Genau,
wie funktioniert das?
Deswegen sage ich am Ende dieses Stückes, meine letzten Sätze sind: Dies ist nur durch harte Arbeit zu erringen und ich habe da so ein Good Luck hinterher geschoben, weil ich finde es wirklich auch sehr schwer, theoretisch. Andererseits muss man sagen, dass das sowieso schon im deutschen Theater sehr stark inhaliert worden ist. Ah. Es gibt sehr viele Stücke, die so sind, sehr viele Inszenierungen. Das Wohlfühltheater, das ist jetzt gar nicht böse gemeint. Ich möchte auch manchmal einfach meine Ruhe haben und nicht irgendwie Nachrichten gucken, während ich Theater gucke, sozusagen. Das ist ja nur ein kleiner Teil der deutschen Theaterlandschaft. Es ist ja schon eine große Auseinandersetzung mit politischen Zuständen oder gesellschaftlichen Zuständen.
Findet das hier auch statt in dem Stück? Kannst du was spüren von Taiwan, das sich gerade bemüht, sich zu demokratisieren, sich zu individualisieren? Spielt das da auch eine Rolle?
Ich glaube schon, weil wir haben eine große Anzahl von Themen und ich könnte mir vorstellen, ich habe noch nicht so einen ganzen Durchblick jetzt, auch durch dieses Sprachgewirr, das wir hier haben auf den Proben, aber ich könnte mir vorstellen, über die Masse an Themen, die wir einbringen, ja, wahrscheinlich schon.
Beschreiben Sie doch mal eine Probe. Wie läuft denn eine Probe in Taiwan ab?
Ja, das ist richtig was anderes als in Deutschland. Also es geht schon los, dass wir ganz andere Probenzeiten haben in Deutschland. Wir proben eigentlich so von 10 bis 2 und wenn wir keine Vorstellung haben, dann abends nochmal 3 Stunden vielleicht. Samstags versuchen wir frei zu geben, sonntags ist frei oder wir spielen abends. Wir proben 7 Stunden am Tag eigentlich. Wir proben hier nur 3-mal die Woche. Gegen Ende proben wir dann auch jeden Tag im Theater. Und es ist interessant, weil wir, also jedenfalls im deutschen Sprechtheater, Musical oder so, kenne ich mich nicht so gut aus, das wird sicherlich anders sein. Ja, wir nähern uns dem Text an, wir sind ganz viel am Tisch, irgendwann gehen wir auf die Bühne, machen erste Gehversuche mit dem Stück, spüren, was ist ein guter Ton, was ist ein guter Stil, dann lassen wir das liegen. Aber wir gehen eigentlich in der Regel so ein bisschen wie durchs Stück. Und wir haben jetzt 3 Tage geprobt und wir sind jetzt schon durchs ganze Stück. Das wird sozusagen mehr geplaced. Wir sind auch mit dem Textbuch auf der Bühne. Das ist für mich auch was ganz Neues, weil wir lernen ja eigentlich den Text vorher und dann gehen wir mit gelerntem Text auf die Bühne. Ich weiß nicht, ob ich je in meinem Leben mit einem Textbuch auf der Bühne gestanden bin. Das ist zum Beispiel für mich sehr speziell. Aber total interessant. Also ich muss das gar nicht werten, weil das ist einfach ein komplett anderer Angang an dieses Stück. Ich werde mich dann so in diesem Gefüge, was wir so gestellt haben, dann wahrscheinlich irgendwann mal so einleben. Aber das ist für mich was ganz Neues. So proben wir.
Auf welcher Sprache?
Wir machen das in Englisch. Manchmal haben wir eine deutsch-chinesische Studentin vor Ort, die manchmal kann und mir hilft. Manchmal reden die Chinesisch und lachen sich tot und ich habe keine Ahnung, worüber.
Oh nein.
Dann übersetzt man
das. Und es ist richtig Arbeit, das nicht nur darzustellen, sondern auch zu gucken, glaube ich, oder? Ist das auch im Sinne Brechts?
Ja, ich glaube, das ist, man muss schon online sein. Ja. Man kann nicht, man sollte kein Jetlag haben.
Ja, genau. Sie sind jetzt vor einer Woche in Taiwan angekommen. Wie sind die ersten Eindrücke?
Sehr positiv. Also ich habe noch nicht so viel gucken können, weil ich jetzt doch sehr eingespannt war, auch mit, ja, dann auch so Text lernen und so Sachen. Ja, meine Eindrücke sind ganz, ganz gut. Ich finde, das ist eine ganz quirlige, wahnsinnig lebendige Stadt. Ich bin sehr viel gelaufen durch, ja, auch jetzt gerade so Seitengassen und so. Ich habe jetzt mal so einfach so meine Umgebung sehr stark erkundet. Ich finde, die Menschen gehen ganz toll miteinander um. Ich habe das Gefühl, gleich zu Beginn waren wir in so einem Park bei uns in der Nähe, wo ältere Menschen mit einer großen Begeisterung Karaoke gemacht haben im Freien. Da hatte ich schon so das Gefühl, Mensch, da so leben und leben lassen ist schon sehr, sehr groß geschrieben. Man wird sehr, ja, in Ruhe gelassen, in einem guten Sinne. Ich glaube, jeder kann sich so entfalten. Das spürt man sehr schnell. Und das ist etwas, was sich von Deutschland schon auch stark unterscheidet, finde ich.
Liebe Frau Arnold, ich bedanke mich für Ihren Besuch heute und ich wünsche Ihnen für die nächsten Proben, in den nächsten 4 Wochen, alles Gute. In Taiwan sagen wir Xinkule. Das heißt, wenn etwas anstrengend war, dann ist das so eine Art, sich zu bedanken und zu wertzuschätzen, dass Sie viel Arbeit da reingesteckt haben. Xinkule. Toll, dass es zu dieser Kooperation gekommen ist.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Informationen zu den einzelnen Terminen und Modalitäten der Vorstellungen finden Sie in unserer Sendungsbeschreibung. Nun hören Sie das Wirtschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Während der alljährlich stattfindenden Fahrradshow Taipei Cycle trifft man jedes Jahr auf viele Veteranen der Fahrradindustrie. Einer dieser Veteranen ist Uwe Weißflog, Gründer und Chef der Marketing- und Kommunikationsagentur InMotion Marcom. Ich traf mich am Rande der Taipei Cycle mit Uwe Weißflog um mich mit ihm über einer seiner ältesten Partner, nämlich Turn Bicycles aus Taiwan, zu unterhalten. Zunächst bat ich aber Uwe Weißlug, sich ein wenig vorzustellen.
Ja, natürlich. Wir sind jetzt seit über 30 Jahren in der Fahrradindustrie unterwegs. Nach Stationen bei Shimano und bei SRAM habe ich mich dann damals selbstständig gemacht, vor 20 Jahren. Und wir sind eine Marketing-Kommunikationsagentur, machen vielseitige Dinge, so wie PR, also Public Relationship, Öffentlichkeitsarbeit, Marketingkonzeption, arbeiten auch für verschiedene Magazine im Fahrradbereich, also vorwiegend im B2B, im Business-to-Business-Bereich. Und einer meiner langjährigsten Kunden ist die Firma Turn Bicycles, hier ansässig in Taipei.
Und für die machst du das Marketing in Europa sozusagen? Genau. Marketing und PR.
Genau, wir sind Ansprechpartner für die Medien und für andere Kooperationen, die da vielleicht entstehen können oder könnten, und sind so auch Bindeglied mit den Landesimporteuren in Europa und natürlich ganz im engem Austausch mit dem Auftraggeber, also mit Turn Bicycles.
Und Turn, angefangen hat Turn eben ja als Faltradhersteller, aber ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu kurz gegriffen, wenn man jetzt sagt Faltradhersteller. Wenn man sich jetzt die letzten Produkte in den letzten Jahren anschaut, ist das über normale Falträder weit hinausgegangen.
Das stimmt sicherlich. Als wir vor jetzt 13 Jahren angefangen haben, die Firma zu gründen, im Vorfeld war eine andere Firma, bei der die vielen Gründungsmitglieder und auch viele Mitarbeiter gearbeitet haben, da war die Positionierung Faltrad. Also ein wirkliches Nischenprodukt, das aber natürlich doch seine Vorteile hat, weil es eben intermodal nutzbar ist. Also ich kann das Rad eben auch in anderen Verkehrsmitteln ganz leicht mitnehmen, muss da nicht mal etwas bezahlen dafür, also kann es auch in Ausschlusszeiten verwenden. Eigentlich ein ganz cleveres, smartes Produkt, mit dem Hintergrund, dass wir eben als grundsätzliche Strategie auch haben, Leute vom Auto aufs Fahrrad zu bekommen. Ja, also einfach eine etwas umweltgerechtere Mobilität zu fördern. Mhm. Und ja, 2013, 2014, in dem Bereich haben wir dann auch unser erstes elektrisch unterstütztes Faltrad vorgestellt, das auch nach wie vor im Programm ist, und sukzessive dieses Segment ausgebaut. Ich glaube, der größte Gewinner war eben dann zu sehen, dass Familientransport, also Familien mit ein oder zwei Kindern, dass die Transportmittel suchen, das sie unabhängig vom Auto macht. Und da war eines unserer erfolgreichsten Produkte, das GSD, also Get Stuff Done, in Kurzform ein kompaktes Cargo-Bike.
Nur zur Klarstellung, das ist mit Motor und Batterie eben unterstützt, aber das ist funktioniert nicht wie ein Motorrad, sondern es ist ein sogenanntes Pedelec. Ich meine, wahrscheinlich Leute, die wirklich sehr fahrradaffin sind und so weiter, die kennen sich damit aus, aber ich glaube, es gibt viele Leute, also hier in Taiwan zum Beispiel sieht man viele Leute, die sagen Elektrofahrräder, aber die funktionieren halt wie Motorräder und heizen dann eben überall auf den Bürgersteigen mit dem Motorrad rum, weil es wie ein Fahrrad aussieht, aber bei euch handelt es sich um wirkliche Pedelecs, die funktionieren nur, wenn man also wirklich in die Pedalen tritt.
Genau. Ja, muss man natürlich sagen, das sind natürlich verschiedene Richtlinien in der Welt. Was in Europa also das verbreitetste Elektrorad ist, ist wie gesagt das Pedelec, bei dem man die Unterstützung nur bekommt, wenn eben pedaliert wird. Und auch ganz klar nur bis 25 Stundenkilometer unterstützt wird. Und es gibt keinen Gasdrehgriff, wie jetzt zum Beispiel in Amerika, wo der erlaubt ist. Mhm. Ja, und auch eine schnellere Durchschnittsgeschwindigkeit erlaubt ist. Aber in Europa haben wir die 25 Stundenkilometer. Und auf den Hauptmarkt hat man sich damals auch erstmal konzentriert. Und das Schöne ist eben, das wird nach wie vor von der Regulierung her als Fahrrad angesehen. Das heißt, ich kann überall dort das Elektrorad einsetzen, wo ich auch mit dem Fahrrad fahren kann. Also auf jedem Park, auf jedem Fahrradweg. Ich kann es mit in den Zug reinnehmen, etc. Also das kann ich eben mit einem Moped, das eben zum Beispiel nur mit Gasdrehgriff gefahren wird, nicht machen.
Ja. Und das GSD, was du gerade angesprochen hast, das ist eben so ein Rad, da kann man jede Menge mit transportieren. Also da kann man jetzt nicht nur zum Spaß umherfahren, sondern da kann man mehrere Kinder, habe ich gesehen, drauf transportieren oder auch viel Bier. und nimmt auch andere Sachen.
Auch andere Waren, auch andere Waren natürlich. Ja, es gehört zu der Klasse der Longtail-Räder, also Räder, die einen verlängerten Gepäckträgerbereich haben. Im Cargo-Bereich, also im Lastenradbereich, gibt es ja verschiedene Grundkategorien. Am bekanntesten ist wahrscheinlich der Long John, also der Frontloader, wo man eine große Kiste vor dem Lenker hat. Mhm. Ja. Die haben allerdings so ein bisschen den Nachteil, dass sie natürlich sich ein bisschen schwerer lenken lassen, weil der Lenkmechanismus weit nach vorne gelegt wird und auch ein relativ hohes Gewicht, vor allem wenn dann beladen ist. Und ein Longtail-Rad fährt sich eigentlich wie ein ganz normales Rad. Es hat halt nur einen etwas längeren Radstand, den wir allerdings bei Tern, da wir nur 20 Zoll Laufräder verwenden, dadurch wieder reduzieren können. Also unser Radstand, also wo die beiden Laufräder auf dem Boden auftreten, ist genauso groß wie bei einem normalen Citybike. Okay. Ja. Auch die Länge des Fahrrads ist nicht größer wie ein City-Tracking-Rad. Mhm. Das heißt, es ist super kompakt. Man kann es auch abklappen. Also man hat so eine Lenksäule, die man abklappen kann. Und dadurch kann man es sogar wunderbar in einem Auto, also in einem Minivan zum Beispiel, transportieren.
Und jetzt ist ein ganz neues Rad auf den Markt gekommen. Aurox heißt das, glaube ich. Ne? Und das sieht wild aus, würde ich mal sagen. Also das erste Video, was ich gesehen habe, das war schon aufregend. Also damit kann man richtig so Offroad viel Sachen transportieren, aber trotzdem Offroad gehen, also zum Campen oder sowas.
Genau, also wir haben natürlich in den Jahren danach die Modelllinien auch weiter ausgebaut, auch Räder, die nur für ein Kind geeignet sind, noch kompaktere, noch einfachere Räder, die aber auch eine höhere Ladekapazität haben, einfach auch für Lieferdienste zum Beispiel oder eben für, sag ich mal, Einsteiger in die E-Mobilität. Und ein großer Wunsch eines unserer Hauptdesigner, also eigentlich der Design Director, der lebt in Finnland und er fährt eigentlich immer Fahrrad. Er hat gar kein Auto und benutzt das Fahrrad übers ganze Jahr hinweg. Und wer Finnland so ein bisschen, wer das weiß, man hat dort lange Winter mit viel Schnee und Eis. Und für ihn war das so, dass das GSD ein super Rad war, um was zu transportieren, aber ein bisschen limitierend, wenn die Wetterbedingungen schlecht waren, wenn Schnee liegt, wenn die Wegeverhältnisse schlecht werden, unbefestigte Wege, auch wenn er ist halt auch leidenschaftlicher Mountainbiker, er will auch mal ins Gelände gehen. Und da kommt natürlich dann schnell die Frage auf, mit welchem Laufraddurchmesser kann ich sowas vielleicht verbessern. Und da kam dann die Idee auf, wie kann ich ein Trekkingrad mit seiner Alltagsnutzbarkeit, ein Mountainbike mit seiner Robustheit und seinen All-Terrain-Fähigkeiten und einem Cargo-Bike, mit dem ich über 200 Kilo Gesamtnutzlast transportieren kann, kombinieren. Und daraus entstand das Aurox. Wir nennen es ein Adventure-Cargo-Bike.
Ja. Sieht auch sehr abfällig aus.
Sieht cool aus. Genau, und kommt da eben auf großen Laufrädern daher. Und zwar ist es so konzipiert, dass man bis zu 3 verschiedene Laufradgrößen auch verwenden kann, mit den jeweilig größeren und dickeren Reifen oder auch für den Wintergebrauch mit Spikes-Reifen. Also damit kann man auch auf Eis fahren, was unser Designer gerne mal macht, weil dort eben die Seen und sogar das Meer zufriert im Winter.
Und du bist jetzt hier wegen der Taipei Cycle hier oder nützt die Zeit hier, um herzukommen. Tern selber hat aber gar keinen Stand auf der Taipei Cycle hier, aber es nützt, also viele, viele europäische Kunden oder überhaupt weltweite Kunden kommen hierher und das nützt dann Tern auf andere Weise.
Natürlich, also als Kommunikation und Einkaufsplattform und seine Zulieferer zu treffen, ist es eine sehr wichtige Plattform. Für uns als Marke sich hier auszustellen, ist etwas schwierig, wobei das sich vielleicht ändern wird, weil ab diesem Jahr Bosch seine Motoren und den Service und die ganze Service-Infrastruktur in Taiwan vorstellen wird. Da wir sehr stark auf den deutschen Antriebshersteller Bosch setzen, war das bisher nicht möglich und dadurch auch, sage ich mal, für den hiesigen Markt nicht wirklich relevant, dass wir unsere Räder oder unsere Marke hier mit den E-Bikes zeigen. Aber das könnte sich jetzt zum Beispiel ändern, nachdem dann ab April auch Bosch ausgestattete E-Bikes in Taiwan gefahren und verkauft werden können.
Musik. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, dem 3. April 2024. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Programmbeiträge und Links zu unserer Facebook-Seite, unserem Instagram- und Twitter-Konto und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Changning Postel-Holz.